The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 17. Juli.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Ja, das Alter ist eine ernste Sache und es macht auch vor ehemaligen Bundeskanzlerinnen nicht Halt. Angela Merkel wird heute 70 Jahre alt. Es ist kein Geheimnis,
dass man immer älter wird und das bedeutet eben, dass man nicht jünger wird, aber erfahrener vielleicht. Alles hat seine gute Seite.
In der ARD-Doku Schicksalsjahre einer Kanzlerin erinnert sie sich an ihren 30. Geburtstag, den sie in einer besetzten Wohnung in Ost-Berlin gefeiert hat.
Und da hatte ich meinen 30. Geburtstag, kam mein Vater mich besuchen, guckte sich da um und statt Glückwunsch sagte er, weit hast du es ja noch nicht gebracht.
Na, das hat sich ja dann noch glücklicherweise geändert. Aus dem Kind ist was geworden. Heute wird wieder gefeiert, allerdings nur im kleinen privaten Kreis. Erst Ende September darf die CDU dann einen Empfang in der Berliner Akademie der Wissenschaften für Angela Merkel ausrichten. Das Verhältnis zwischen Merkel und der CDU galt zuletzt als angespannt. 2021 sagte sie auf die Frage, wie sie den Wahlabend verbringen würde,
habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber ich werde schon Verbindung zu der Partei haben, die mir nahe, deren Mitglied ich bin, die nicht mir nur nahe steht, die steht mir auch, also sie steht mir nahe und ich bin ihr Mitglied. Also ein doppeltes Bekenntnis.
Dieses doppelte Bekenntnis kam ihr nur gequält über die Lippen, ohne den Namen CDU auch nur auszusprechen. Danach gab es weitere Prozesse der Abnabelung. Sie lehnte ihren Ehrenvorsitz der Partei ab. Sie verließ die Konrad-Adenauer-Stiftung und sie schlug Einladungen der CDU aus, wie zum Beispiel jetzt beim letzten Parteitag im Mai. Gelöste Stimmung und pure Freude dürften auf diesem Geburtstagsempfang im September dann also nicht aufkommen. Das Verhältnis zum aktuellen Parteivorsitzenden Friedrich Merz gilt weiterhin als sehr angespannt, der bis heute nicht vergessen hat, dass sie ihm 2002 den Fraktionsvorsitz geklaut hat.
Den Mitgliedern meine Überlegungen mitgeteilt, dass ich glaube, dass diese Oppositionsarbeit in einer gebündelten Funktion von Partei- und Fraktionsvorsitz besser und gut erledigt werden könnte.
Ein echter freudscharfer Sprecher. Ganz kurz sagt sie hier erst erlegt statt erledigt.
Erledigt.
Tatsächlich hat sie Friedrich Merz an diesem Tag politisch erlegt und damit auch erledigt. Daher dürfte Merz als Laudator schon mal ausfallen. Aber nicht nur Merkel tut sich schwer mit der CDU, auch die CDU hadert mit Merkel. Jens Spahn hat erst gerade in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland pünktlich zu ihrem 70. Geburtstag die großen Fehler der Merkel-Jahre in den Fokus gestellt. Ihre Migrationspolitik, den Atomausstieg und das Verhältnis zu Wladimir Putin. Der Reformstau in diesem Land wird aus heutiger Sicht zu großen Teilen Merkel zugeschrieben. Sie hat ihre Kanzlerschaft in vielen Punkten eher visionsfrei verwaltet, statt aktiv gestaltet. Damit hat die CDU heute zu kämpfen. Auf der anderen Seite hat sie der Union 16 Jahre lang die Macht gesichert. Insofern könnte man den Beziehungsstatus zwischen der Ex-Kanzlerin und ihrer Partei so zusammenfassen: Es ist kompliziert. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sascha Pallenberg ist ein Tech-Blogger, der nach Taiwan ausgewandert ist. Im Interview erklärt er den Konflikt mit China und spricht über die Halbleiterindustrie.
Dass nahezu 2/3 aller weltweiten Halbleiter von dieser kleinen Insel kommen. Und das ist schon sehr bemerkenswert, ja.
Börsenreporterin Anne Schwedt liefert frische Quartalszahlen aus dem US-Bankensektor. Außerdem staunen wir über zwei liebestolle Löwen, die ungeahnte Gefahren auf sich genommen haben, um zu ihren Löwenweibchen zu kommen. Und wir fangen für sie musikalische Grüße ein, die aktuell durchs Universum schwirren.
With China's military activity intensifying, Taiwan has said that its air defense forces are on high
56
alert.
56 aircraft were counted, the most in nearly 3 years.
China sends warplanes into Taiwan's ADIZ on a fairly regular basis. Analysts say that that's a way of asserting Beijing's...
Taiwan ist halb so groß wie Bayern. Und doch steht die kleine Insel im Westpazifik im Fokus der Weltpolitik. Die Regierung in Taipei sagt, Taiwan ist ein eigenes Land. Peking sagt, Taiwan gehört zu China. Seit 70 Jahren flammt dieser Konflikt immer wieder auf. Zuletzt hat die Kommunistische Partei verstärkt Luftübungen mit Jets vor der Küste Taiwans durchgeführt. Auch von einer Welle von Teststarts chinesischer Raketen berichtet die taiwanesische Regierung. Peking rasselt mit den Säbeln. US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, im Falle einer chinesischen Invasion in Taiwan amerikanische Soldaten reinzuschicken.
Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that?
Yes.
You are.
That's a commitment we made.
Aber es geht hier um mehr als nur um einen Regionalkonflikt. Taiwan gilt ökonomisch als Land von internationaler Bedeutung, gerade mit Blick auf die Halbleitertechnologie. Sascha Pallenberg ist ein deutscher Tech-Blogger. Er war Head of Digital Transformation bei der Daimler AG und lebt seit vielen Jahren in Taiwan. Wie er von innen auf den Konflikt und die Zukunft des Inselstaats blickt, das hören wir jetzt. Guten Morgen, Sascha Pallenberg.
Guten Morgen und vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir uns hier in Berlin sehen. Normalerweise sind Sie ja in Taiwan. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich dort niedergelassen haben?
Ich bin tatsächlich vor 22 Jahren von einem örtlichen IT-Hersteller, einer IT-Marke eingeladen worden, auf einer Entwicklerinnenkonferenz zu reden und bin eingeladen worden, laufe eine halbe Stunde durch die Stadt, nachdem ich abends angekommen bin und habe gesagt, okay, that's it, ich muss hier leben. Völlig irrational, aber letztendlich bin ich seit über 15 Jahren da. Offensichtlich war so der erste Eindruck auch der richtige.
Ja, das würde ich auch sagen. Und nun leben Sie dort in der Heimat der globalen Halbleiterindustrie sozusagen, von der die gesamte moderne Welt wirklich abhängt. Also ja. ohne diese Industrie kein Handy, kein Auto, keine digitalen Waffensysteme. Warum ist Taiwan zu so einer Ausnahmeerscheinung in diesem Bereich geworden?
Das ist extrem spannend. Wenn man sich die Geschichte der Investments auch über die Regierung anschaut, dann sieht man, dass so Ende der 70er Jahre ein großer Fonds aufgelegt wurde, weil man sich sagte, okay, ich glaube, dass Unterhaltungselektronik, Consumer Electronics, IT, PCs, whatever, dass das etwas sein könnte, wo wir uns platzieren können. Diese ganzen bekannten Marken, die wir alle kennen von unseren Laptops, Acer, Asus, MSI, Gigabyte und wie sie alle heißen, sind alle genau in dieser Periode gegründet worden und offensichtlich auch sehr erfolgreich. Ich habe jetzt nicht explizit Halbleiter angesprochen, sondern bin natürlich ein bisschen breiter herausgegangen. Aber wenn wir uns den Halbleitermarkt ganz besonders betrachten, dann muss man feststellen, dass nahezu 2/3 aller weltweiten Halbleiter aus dieser oder von dieser kleinen Insel kommen. Und das ist schon sehr bemerkenswert, ja.
Wie spürt man diesen Hightech-Schwerpunkt in der Gesellschaft, wenn man in Taiwan lebt?
Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wunderbarer Mix des Traditionellen, aber auch des Modernen. Im Vergleich, würde ich mal sagen, zur deutschen Mentalität sind Taiwanerinnen und Taiwaner weitaus offener. Insbesondere, wenn es darum geht, neue Technologien auszuprobieren. Es ist eher so die Perspektive, was kann das für mich tun, als die Perspektive und da möchte ich nicht zu deutsch klingen, aber wir haben in Deutsch oft dieses, ja, ist toll, aber. Mhm. Und da fängt es genau andersherum an. Und ich glaube, das zeigt sich ganz auch wunderbar auch in der Infrastruktur in den Städten. Das zeigt sich in der Gesellschaft, wenn ich also zum Computermarkt gehe bei uns. Und das meine ich wirklich Computermarkt, weil dann sind dann irgendwie 200-300 Shops in einem Distrikt dort. Dann sehe ich einfach Menschen von 7 bis 77 und durch alle Geschlechter durch. Ja? Also die Diversität in der sich interessierenden Bevölkerungsgruppe für dieses Thema ist riesengroß.
In unserem Vorgespräch haben Sie erzählt, dass da so eine Gruppe Praktikanten aus Deutschland dabei gewesen ist. Was haben diese jungen Menschen dort gemacht?
Ich habe vor knapp 2 Monaten eine kleine Rede vor der Außenhandelskammer in Taipei gegeben. Und zwar waren da unter anderem 30 Studentinnen und Studenten aus Dresden von der Technischen Uni. Und zwar waren es Austauschstudenten. Denn das ging ja auch im letzten Jahr durchaus durch die Nachrichten. TSMC, der weltweit größte Halbleiterhersteller aus Taiwan, möchte ganz gerne ein Werk in Deutschland bauen. Das wäre übrigens das allererste Werk in Europa überhaupt. Sind schon in Japan, sind in den USA, oder zumindest bauen sie es.
Und Sie haben sich für Deutschland als Standort entschieden.
TSMC hat sich explizit für den Standort Deutschland interessiert und entschieden und dann entsprechend in Dresden. Weil in Dresden gibt es schon diese Infrastruktur, über 60.000 Menschen sind in den letzten 15 Jahren, für die sind Jobs geschaffen worden im Umkreis der Halbleiterindustrie in Dresden. Da sind die Infineons, die NXPs, die Global Foundries dieser Welt. Es sind über 2000 Unternehmen angesiedelt worden, die insgesamt im Jahr so roundabout 16 Milliarden Euro erzielen innerhalb ihrer Wertschöpfungskette. Also wir haben ein Proof of Concept da, ne? Da gibt es was. Und das hat natürlich auch ein TSMC gesehen.
Also da tut sich auch tatsächlich was, ne? Ja, ja. Wie ist es eigentlich für Sie? Sie sind ja nicht so oft in Deutschland. Und wie gesagt, ich freue mich, dass es gepasst hat, dass wir uns auch persönlich treffen. Aber nehmen Sie da eine Veränderung wahr in der Art, wie wir über Deutschland und den Wirtschaftsstandort Deutschland reden, hier in Deutschland?
Ich glaube, dass dieses sehr Hoffnungsvolle und dieses sehr Optimistische, was ich in Taiwan so in den letzten 10, 15 Jahren, in denen ich dort lebe, tagtäglich erlebe, das findet hier seltener im Alltag statt. Wenn ich dann aber auf Industrie-Events unterwegs bin, das habe ich die letzten 6 Wochen hier fast täglich gemacht in Deutschland, dann muss ich ganz ehrlich sagen, merke ich einen verhaltenen Optimismus, ja, so nach dem Motto, wir haben eine ganze Menge jetzt durchgemacht in den letzten Jahren. Es scheint sich jetzt so ein bisschen einzurocken. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ne, resilient zu sein.
Absolut.
Das ist etwas, was Taiwanerinnen und Taiwaner aufgrund auch der geopolitischen Lage und der Bedrohung durch China tagtäglich machen müssen.
Ja, wie nehmen die Taiwanesen diese Bedrohung wahr? Also ist das wirklich, dass man mit Angst lebt oder ist es eher Business as usual und es ist einfach so wie es ist und die Kriegsschiffe, die man sieht, gehören einfach zum Stadtbild?
Ja. Also wir sind jetzt nicht unbedingt direkt mit irgendwelchen militärischen Vehikeln konfrontiert tagtäglich. Ich sehe das aber zum Beispiel, wenn ich in den Norden Taipeis an die Küste fahre, an tatsächlich die Meerenge der Straße von Taiwan. Je nachdem, was das für ein Tag ist und wie weit ich mit meinem Telefon hinaus in das südchinesische Meer zoomen kann, sehe ich natürlich chinesische Kriegsschiffe dort vor Ort. Mhm. Das habe ich so vor 10 Jahren, sage ich mal, noch nicht so wahrgenommen. Aber, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese vermeintliche Abschreckung, die China oder diese Strategie der Abschreckung, die China in den letzten 2, 3 Jahren betrieben hat und weitaus aggressiver betrieben hat als je zuvor. Ich glaube tatsächlich, dass die Menschen noch mehr zusammengeschweißt haben.
Wie schätzen Sie diese Gefahr ein, als jemand, der in Taiwan lebt? Also denken Sie wirklich, dass es irgendwann dazu kommt, dass China sich die Insel greift?
Also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Nicht ansatzweise. Ich halte Xi Jinping und das System, was wir in China haben, dann doch noch für eine Ecke rationaler als das, weil man gibt auch gern dieses Beispiel, guckt mal alle rüber zur Ukraine und guckt, wie schnell das dann ging auf einmal mit Russland. Das ging ja auch nicht von heute auf morgen. Ja? Das fing irgendwann mal mit der Krim an, da haben wir alle nichts gemacht hier und haben das alles so auf uns zulaufen lassen und mittlerweile sehen wir, was daraus geworden ist. Aber was wir nicht unterschätzen dürfen, ist, dass China innenpolitisch wahnsinnig viel Druck hat. Weil dieser Traum, dieser chinesische Traum, den Aufstieg in den Mittelstand zu schaffen, viel, viel schwieriger geworden ist in den letzten Jahren. Das Wachstum innerhalb der Volksrepublik ist nicht mehr so groß. Die ausländischen Investments gehen stark runter. Noch viel schlimmer, es wird diversifiziert innerhalb der Wertschöpfungsketten. Ein Apple zieht runter nach Indien ab. Es wird stark in Richtung Vietnam, Indonesien geguckt als neue Staaten. Also die müssen wirklich sehr, sehr aufpassen. Und was wir auch nicht unterschätzen dürfen, ja, das ist zum Beispiel für eine Exportnation wie Deutschland natürlich ein wahnsinnig wichtiger Markt. Aber Deutschland ist auch für eine Exportnation wie China, und genau das sind sie nämlich, ein wahnsinnig wichtiger Markt. Wenn all das abgekappt werden würde, dann würde das innenpolitisch eine absolute Katastrophe auslösen. Neben all den weltwirtschaftlichen Katastrophen, die wir dann an jedem Zipfel dieser Welt erleben würden. Genau deshalb kann ich es mir nicht vorstellen, weil es würde den Untergang der Volksrepublik China zumindest unter der Regie Xi Jinping bedeuten.
Ja, das ist doch ein positives Schlusswort. Hoffen wir, dass China tatsächlich rationaler ist, als man vielleicht erwartet. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank.
My Way, der Podcast für und über Familienunternehmen.
Keine zwei Monate mehr bis zu unserem MyWay-Strategiegipfel der Familienunternehmen am 10. und 11. September in Berlin. Dort versammeln wir einen illustren Mix von Speakern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Mit dabei auch Natalie Mekelburger, geschäftsführende Gesellschafterin der Coroplast Group in Wuppertal. Coroplast stellt Klebebänder, Kabel und Leitungen für die Automobilindustrie her. Meine Kollegin Miriam Meckel, Gründerin und CEO der EDA Learning GmbH, hat sich schon vor dem Strategiegipfel mit Natalie Mekelburger verabredet. Das Ergebnis hören Sie in der neuen Folge vom My Way Podcast hier bei The Pioneer. Es geht unter anderem um gute Unternehmensführung.
Ich würde gerne wissen, wenn Sie über Unternehmertum nachdenken, was sind denn die Kompetenzen, die aus Ihrer Sicht die wichtigsten sind?
Man muss ganz sicher eine große Zugewandtheit zu Menschen haben. Vielleicht finden Sie das komisch, dass ich das als allererstes sage, weil man natürlich an sich sagen muss, ja, ich habe Lust auf Geld verdienen und ich habe eine tolle Idee und meine Kunden stehen im Fokus. Und das stimmt auch alles. Das ist also auch natürlich, das gehört auch zu den Kernkompetenzen. Aber ich kann ja nicht alles alleine machen. Und je größer ein Unternehmen wird, desto mehr ist man auch von Mitarbeitern abhängig und auch von deren Wissen, von dem, wie sie sich einbringen. Und am Ende ist alles doch auch eine starke Teamarbeit. Und insofern glaube ich, dass der Umgang mit Menschen, Menschen für sich zu gewinnen, wirklich fast so an oberster Stelle steht. Weil man dann auch eben die Möglichkeit hat, sich alles, was man an Kompetenz braucht und wo man vielleicht auch selber Mangel dran hat, das auch um sich zu scharen und gemeinsam ja zum Ziel zu kommen.
Macht ja auch mehr Spaß, als wenn man immer alles alleine macht und vor sich hin werkelt.
Also man muss ein bisschen unterscheiden. Ich bin ja in ein Unternehmen gekommen, das also schon eine gewisse Größe gehabt hatte. Es ist halt sicherlich seitdem deutlich gewachsen, aber es gab natürlich schon Strukturen. Wenn ich anfange, ganz neu Gründertätigkeit zu haben, dann muss ich ja von meiner Idee, von meiner Technik und von dem Produkt, was ich da habe, schon erstmal selber sehr viel Kompetenz mitbringen. Das muss man wahrscheinlich unterscheiden. Aber auch da kommt man sehr schnell, wenn man wächst, an die Grenzen zu sagen, ja, ich brauche kompetente Mitarbeiter, die mindestens das gleiche Level haben wie ich, ja, und die mit mir auf Augenhöhe sind. Und wenn das der Fall ist und wenn man das zulässt, dann ist man auch erfolgreich. Und für mich war auch, als ich ins Unternehmen gekommen bin, waren viele Menschen da, die natürlich seit Jahren gearbeitet haben und viel größere Erfahrungen hatten als ich. Und ich musste auch von deren Wissen selber profitieren, um mich selber auch entwickeln zu können. Und ich bin da auf sehr große Offenheit gestoßen. Und das ist mir auch sehr gut bekommen und konnte mich dann auch persönlich selber entwickeln in meiner Rolle rein. Ich war ja nicht von Anfang an der Spitze dieses Unternehmens, sondern habe mich hier auch hineinentwickelt. Ich denke, dass da eine große Empathie für Menschen und auch am Anfang habe ich ja gesagt, dass man Spaß hat, mit Menschen umzugehen und eine Menschenorientierung hat, dass das sehr wichtig ist.
Miriam Meckel spricht mit Natalie Mekelburger außerdem noch über Elon Musk, über die AfD, über China und über die Risikobereitschaft des deutschen Mittelstandes. Sie finden diese Folge in voller Länge auf thepioneer.de und in unserer App.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da berichten weiterhin die großen Banken über das vergangene Quartal. Auch Morgan Stanley hat neue Zahlen präsentiert. Und damit guten Morgen nach New York, Anne.
Hi Chelsea. Ja, Morgan Stanley konnte vor allem den Gewinn gut steigern um fast 41%. Das Ganze dank der Erholung im Investmentbanking-Bereich. In dem Bereich konnten die Umsätze um 51% gesteigert werden. Im Beratungsgeschäft gab es einen Plus von 30%. Insgesamt gab es einen Umsatzplus von 12%. Es gab aber auch ein paar Schwachpunkte, zum Beispiel in der Vermögensverwaltung. Da gab es nur einen Plus von 2%, was auch schlechter ausfiel als die Erwartungen. Vor einem Jahr stand da noch ein Plus von 16%. Insgesamt waren die Anleger aber zufrieden mit den Zahlen. Zum Börsenschluss stand ein Plus von 0,9% bei der Morgan Stanley-Aktie.
Auch die Bank of America hat sich in die Bücher schauen lassen und die Anleger überrascht. Richtig, Anne?
Ja, da fiel der Konzerngewinn um fast 7% wegen sinkender Zinseinnahmen und höherer Reserven für drohende Kreditausfälle. Trotzdem fielen die Zahlen besser aus als von Analysten erwartet. Genauso wie bei Morgan Stanley konnte auch die Bank of America im Investmentbanking-Bereich zulegen. Da gab es einen Plus von 29%, ganz einfach, weil es wieder mehr Übernahmen, Fusionen und auch Börsengänge gibt. Beim Umsatz stand insgesamt ein Plus von nur 1%. Die Konzernführung blickt aber trotzdem positiv auf die Zahlen. Es sei insgesamt ein starkes Quartal und es gäbe auch ein deutliches Kundenwachstum. Der Ausblick fiel auch besser aus als von Analysten erwartet und das freute dann auch die Anleger. Trotz der ansonsten eigentlich eher durchwachsenen Zahlen, die Bank of America Aktie konnte um 5,4% zulegen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass zwei Löwen in Afrika während ihrer verzweifelten Partnersuche ihre neuen Leben aufs Spiel setzen mussten. Löwen sind wie die meisten Katzen ja eher wasserscheu. In freier Laufbahn schwimmen sie ausschließlich, wenn es absolut notwendig ist und selbst dann nur wenige Meter. Die großen Raubkatzen sind nämlich nicht gerade die besten Schwimmer und können im Wasser nur leichte Beute anderer Raubtiere wie Nilpferde oder Krokodile werden. Doch all das war den zwei Löwenbrüdern aus Uganda offenbar egal. Forscher konnten beobachten, wie die beiden einen 1,5 Kilometer breiten Fluss durchquerten, den Kasinga-Kanal im Queen Elizabeth Nationalpark. Die längste jemals aufgezeichnete Schwimmstrecke eines Löwen. Nicht nur, dass das ziemlich unüblich ist, es grenzt fast an ein Wunder. Das sagt auch Naturschutzbiologe Alexander Braczkowski.
So from a behavioral standpoint, it's fascinating to see them, you know, cross such a large water body and over such a long distance. So that Kazinga channel has got a pretty high density of Nile crocodiles and hippos, which are both known to attack and even predate on lions.
In den Gewässern lauerte es nur so von Krokodilen und Nilpferden. Was auch noch hinzukam, einem der beiden Löwen fehlte sogar ein Bein. Und dennoch schafften sie es unversehrt zum anderen Ufer. Doch was trieb die beiden wagemutigen Löwen zu dieser Rekordleistung an? Die Antwort lautet: die Suche nach der großen Liebe. Da weibliche Exemplare im zurückgelassenen Territorium offenbar Mangelware waren, hatten die beiden Löwen wohl Hoffnung, auf der anderen Seite mehr Glück zu haben, was man nicht alles für die Liebe tut.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass jetzt Rapperin Missy Elliott Zeugin davon werden konnte, wie ihre Musik die irdischen Grenzen sprengt. Die 53-jährige Hip-Hop-Legende ist bekannt für ihren abgespaceden Look und die futuristischen Bilder in ihren Musikvideos. Und jetzt ist wirklich etwas ziemlich Abgespacedes passiert. Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Ihr Song The Rain, Super Duper Fly aus dem Jahr 1997 reiste nämlich vergangenen Freitag mit Lichtgeschwindigkeit durch das All und zu ihrem Lieblingsplaneten, der Venus. Die NASA schickte den Hip-Hop-Song von den riesigen Funktürmen des Deep Space Networks in Kalifornien los. 14 Minuten und 254 Millionen Kilometer später erreichte er dann die Venus. Bisher hallte nur ein weiterer Song durch die Sphären des Alls, und zwar der Beatles-Song Across the Universe, den die NASA im Jahr 2008 zum Nordstern Polaris sandte. Tja, und jetzt ist auch Missy Elliotts Musik bis zu den Sternen vorgedrungen. Und wer weiß, vielleicht haben sich manche Weltraumbewohner darüber erfreut. Und wir erfreuen uns heute Morgen auch über diesen Hip-Hop-Klassiker. Ich wünsche Ihnen jetzt einen fröhlichen Start in den neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen hören wir uns hier wieder. Same time, same place. When the rain hits my window, I take it me some me and Timberland. Ooh, we sang a jangle. We so tight that you get our styles tangled. Sway your do-si-do like you loco. Can we get pink at night like Coco? So-so, you wanna play with my yo-yo? I smoke my on the D-Lo. The keys to the Jeep. Vroom. I'm driving to the beach. Top down, loud sound, see my peace. Give them pounds, now look who it be. It be me, 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 and Timothy. Look like it's about to rain, what a shame. I got the armor or the shine up the same. Old Missy, try to maintain. I can't stay in the rain. I feel the wind. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. Begin. I sit on heels like Lauren until the rain starts coming down.